Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden.
Liebe Nadine und lieber Steffen, ich habe meine Predigt heute auf euch zugeschnitten. Natürlich auf die Missionssituation der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Und ich fange mal ganz, ich sag's mal so, merkwürdig an. Ich habe meinen ersten Punkt überschrieben mit: Trotz Zoff geht es weiter. Wann predigt man schon mal bei einer Aussendungsfeier, bei einer Sendungsfeier über das Thema Streit? Wir haben gerade gehört, Barnabas und Paulus geraten in der Vorbereitung ihrer zweiten Missionsreise hart aneinander. Man kann das auch übersetzen mit scharf aneinander. Man kann es übersetzen mit: sie sind verbittert zueinander, ja, sie trennen sich. Das hat sich der Barnabas bestimmt anders vorgestellt. Sie wollen Europa missionieren, sie wollen Kleinasien missionieren. Auf der ersten Missionsreise waren sie gesegnet, sie waren gesandt von den Ältesten. Der Heilige Geist hatte den Ältesten deutlichst gezeigt: diese beiden stell zusammen und sende sie. Und jetzt steht die zweite Missionsreise kurz bevor. Barnabas, der Mentor von Paulus, Apostelgeschichte 9, Barnabas, der Vermittler für Paulus, Barnabas, der Seelsorger des Apostels Paulus, die beiden, die scheinbar unzertrennlich waren, man lese Apostelgeschichte 13, zwei geistlich begabte Männer, von den Ältesten für gut befunden, die funktionieren und gehen sollen und gegangen waren. Sie kommen in der Vorbereitung der zweiten Missionsreise in Streit. Man könnte sagen: und jetzt auch noch das. Ihr habt ja jetzt schon eure Wohnung teilweise geräumt und seid am Vorbereiten und so weiter. Und jetzt auch noch das. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Das können wir nicht gebrauchen. Und sie streiten sich wegen einem Familienmitglied. Johannes Markus, der Neffe von Barnabas. Und der Apostel Paulus, er hat Bedenken. Er hat Bedenken, er ist überzeugt, dass Johannes Markus noch nicht reif genug ist für diese zweite Missionsreise und für diesen Missionsauftrag für Kleinasien und später für Europa. Und ich halte euch heute diese Predigt, weil ich möchte, dass ihr spürt, wie der Apostel Paulus innerlich denkt, zumindest ist es meine Interpretation. Der Apostel Paulus, er bleibt bei seiner Haltung. Er lässt sich nicht überreden von überhaupt niemanden, sondern er bleibt bei seiner Haltung und sagt, ich nehme Johannes Markus nicht mit. Lieber Steffen, wenn es um das Reich Gottes geht und um die Missionierung in Europa und vor allen Dingen in Spanien, dann braucht es Männer mit einer geistlichen Haltung, mit einer geistlichen Überzeugung. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden auf die falsche Spur bringen. Paulus lässt sich nicht von der Sturheit des Barnabas manipulieren, sondern Paulus sieht den größeren Auftrag. Er weiß, was auf ihn, auf Silas, auf Lukas und auf Timotheus zukommt. Und er weiß, dass Johannes Markus bei der ersten Missionsreise umgekehrt ist. Manchmal muss man sagen, im Reich Gottes versteht man manches nicht. Ganz menschlich müsste man sagen, den haben wir doch gebrauchen können. Der hat doch schon eine leichte Missionserfahrung. Und nehmen wir ihn doch mit, wir probieren es nochmal. Und selbst von seinem Mentor trennt sich der Apostel um des Auftrages im Reich Gottes. Lieber Steffen, ich wünsche dir eine solche geistliche Haltung. Ich wünsche dir ein geistliches Rückgrat, eine Überzeugung für das, was du tust. Auch wenn es Zoff gibt. Aber eins sagt uns dieser Text, trotz Zoff geht es weiter. Für die einen nach Zypern, also für Barnabas und für Johannes Markus. Wir lesen nie mehr etwas in der Apostelgeschichte. Wir wissen nur, dass Johannes Markus später gerühmt wird, gelobt wird vom Apostel Paulus. Aber sie missionieren auf Zypern. Trotz Zoff geht es für die beiden auf jeden Fall schon mal weiter. Und für die anderen geht es nach Europa. Zoff sind Anfechtungen. Und zwar Anfechtungen im Vorfeld einer Missionsreise. Und liebe Stadtmissionsgemeinde, betet besonders in den nächsten Monaten im Vorfeld der Reise von Nadine und Steffen, betet besonders für sie, dass es nicht einen familiären Zoff gibt. Weil unser Problem in der Apostelgeschichte ist ein familiäres Problem. Der Neffe sollte mitgenommen werden. Betet für die beiden, dass sie sich nicht in die Haare kriegen als Ehepaar, weil sie wollen ja in die Mission und der Feind wird alles tun, um das zu verhindern. Betet für die Familien von Hollmanns, von Nadine und Steffen und betet für das ganze Umfeld. Im Vorfeld der Missionsreise gibt es Probleme und Schwierigkeiten, aber das ist kein einziger Hindernisgrund für den Apostel Paulus und schon gar keinen Grund zu sagen, und wenn das so ist, wenn wir solche Schwierigkeiten haben, dann verschieben wir diese Reise. Dann gehen wir erst gar nicht. Gott hält die unterschiedlichen Meinungen aus. Und Gott steht zu beiden Missionsehepaaren oder zu beiden Missionspaaren. Und Gott segnet beide Dienste in Zypern und in Kleinasien. Und deshalb wünsche ich dir, mein lieber Steffen, ein geistliches Rückgrat, um im Zoff auch mit Mitarbeitern eventuell in Spanien zu bestehen. Auch mit Liebgewordenen vielleicht bestehen zu können oder sich zu trennen. Ich wünsche dir und euch den richtigen Blick für euren Auftrag, auch wenn es Probleme gibt. Lass dich nicht entmutigen. Mission in Spanien bedeutet, in einem geistlichen Multikulti-Kreis zu sein. Mit südamerikanischen Missionaren, mit amerikanischen Missionaren, mit europäischen Missionaren. Das wird eine Herausforderung. Das wird eine geistliche Herausforderung. Konflikte sind vorprogrammiert, aber bleib bei deinem Standpunkt.
Er gelangte aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hat ja ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war.
Johannes, Markus bleibt zu Hause, geht nach Zypern. Aber in Kleinasien gibt es einen zweiten jungen Mitarbeiter. Und dieser zweite junge Mitarbeiter heißt Timotheus. Und Timotheus, er stammt aus Kleinasien und er verstand die Sprache, die Kultur und hatte Beziehungen ins Land hinein. Seine Mutter war schon eine gläubige Christin mit einem Netzwerk in der Region, und Paulus beruft sich jetzt einen Einheimischen, um seinen Auftrag in der Mission in Kleinasien und in Europa zu erfüllen. Zwei Merkmale, und die möchte ich dir, lieber Steffen, mitgeben, wenn es um die Berufung von Mitarbeitern geht, wenn es um das Berufen von Menschen geht, auch in eurem Missionsteam. Zwei Merkmale werden uns hier genannt. Timotheus hat einen guten Ruf und er wird empfohlen von den Brüdern. Empfohlen von den Brüdern. Lieber Steffen, prüfe die Mitarbeiter für deinen Dienst in Spanien. Prüf die Menschen, die mit dir und mit eurem Team den Auftrag erfüllen sollen. Wir fragen heute immer nach der Theologie. Wir fragen nach den Begabungen und dem Können. Wir fragen nach der Finanzierung und wie das alles so sein soll, nach dem Charakter. Zwei Dinge für Paulus sind wichtig: der gute Ruf und die Meinung der Brüder. Paulus lässt sich nicht durch Mitarbeitermangel auf die falsche Spur oder zu falschen Mitarbeitern führen. Er fragt die Brüder in Lystra und Ikonion. Und hallo, das hat er nicht per Handy gemacht, sondern er musste in diese beiden Orte ziehen und er musste dort fragen: Kennt ihr diesen Timotheus und was haltet ihr von dem? Das heißt, Paulus hat sich Zeit genommen, wenn es um die Berufung von Mitarbeitern ins Reich Gottes ging. Er fragt die Brüder in Lystra und in Ikonion und er nimmt sich Zeit zum Prüfen. Und das Urteil, was sie sagen: dieser hat einen guten Ruf. Lieber Steffen, frag nach dem Ruf. Ob es um Spanier geht, um Südamerikaner, um Amerikaner oder um Europäer. Frag um den guten Ruf, wenn es darum geht, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Und was machen Sie dann? Sie berufen den Timotheus. Und jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Sie berufen den Timotheus, er war Sohn einer Heidin, Sohn eines Heiden und einer jüdischen Mutter. Und die Missionssituation, um der Missionssituation unter Juden gerecht zu werden, beruft Paulus Timotheus. Und was macht er jetzt? Er sagt, der muss noch beschnitten werden. Versetzen Sie sich mal in den Timotheus. Er hatte eine jüdische Mutter, das war klar. Er hatte einen heidnischen Vater, der aus der Region stammte. Und jetzt sagt der Paulus, lieber Timotheus, bevor du mit mir gehst, kommt noch ein medizinischer Eingriff, der höchst sensibel ist. Willst du das? Machst du das? Das ist ein Religionswechsel. Er wird Jude. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn Gott von uns so etwas fordern würde. Paulus erwartet vom Timotheus, dass er Israelit wird. Jude. Um des Evangeliums willen. Wenn du unter Spaniern missionieren willst, dann werde den Spaniern ein Spanier. Und ich habe dir eine Bitte, lerne gründlich die spanische Sprache, die spanische Kultur, die spanischen Bräuche, verinnerlich sie. Und bevor Timotheus mit Paulus seinen Auftrag beginnt, bereitet der Apostel seinen Mitarbeiter Timotheus auf diesen Auftrag vor. Sie sind noch nicht in Europa. Es geht um die spanische Mentalität und leider muss ich das jetzt sagen, auch um Traditionen. Es geht um das spanische Temperament, um die spanische Religiosität und um die spanische Kultur.
Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu.
Das darf doch nicht wahr sein. Mitten in diesem Missionsberufungssystem soll der Apostel Paulus jetzt nochmal die Gemeinden in Kleinasien besuchen. Und was soll er machen? Er soll die Konzilsbeschlüsse in diesen Gemeinden verlesen lassen. Das heißt Schriftverkehr. Und ich habe diesen Punkt überschrieben, Paulus und die Ordnungen und Satzungen für die Gemeinden. Lieber Steffen, auch das noch in der Mission. Schriftkram, Satzungen, Sitzungen, Konzile, Gespräche, Klärungen, Vereinbarungen, theologische Diskussionen, Entscheidungen, Irrlehren, falsche Lehrer und das noch in der Missionssituation. Lieber Steffen, bevor Paulus, Silas, Lukas und Timotheus auch nur einen Schritt nach Europa gehen, müssen sie in ihrer Heimat, ihren sendenden Gemeinden, Ordnungen und Klarheit auf die Theologie hinterlassen. Absprachen, Protokolle, Rundbriefe, Lehrbriefe und so weiter müssen verhandelt werden. Lieber Steffen, ich weiß, dass das nicht dein Ding ist. Aber es ist nötig. Es ist nötig. Und deshalb habe ich die große Bitte an dich, auch für die Zukunft. Informiere diese Gemeinde monatlich. Halte uns auf dem Laufenden, wie es euch geht. Geistlich, persönlich, mit Emotionen und ohne Emotionen. Schick Protokolle hierher, damit wir wissen, wie es euch in Vigo, Spanien, so geht. Auch der Schriftkram ist wichtig, nicht nur die Mission. Harald, wenn du weiterlesen könntest.
Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab.
Lieber Steffen, normalerweise rechnen wir doch mit einer Bestätigung unserer Pläne. Normalerweise rechnen wir immer mit einem Ja Gottes. Wir haben eine Idee, wir haben ein Ziel und wir versuchen, dahin zu kommen. Apostelgeschichte 16, der Weg zur zweiten Missionsreise, der Weg nach Europa, zeigt uns, dass es im Reich Gottes auch ein Nein gibt. In der Regel sagen wir haben gebetet und wir haben gehört, und wir sollen jetzt das tun, was wir gebetet und gehört haben. Paulus ist abhängig vom Leiten Jesu und er will den Willen Jesu umsetzen. Und er bekommt vom Heiligen Geist ein Nein. Gott selbst wehrt ihm, Silas und Timotheus, die Weiterreise. Nicht Paulus bekommt allein einen Stopp, sondern im Text heißt es wurde ihnen verwehrt. Alle drei wissen plötzlich, wir sollen nicht in zwei Regionen gehen, um dort zu missionieren. Ich weiß, dass es ganz schwierig ist, ein Nein zu akzeptieren. Das geht uns allen so. Meistens wollen wir, dass Gott uns unsere Pläne erfüllt. Und wenn es um das Reich Gottes geht, dann kann der Heilige Geist und der Geist Jesu sich ein Nein leisten. Aber was muss passieren? Ich muss hören. Ich muss in der Beziehung zu Jesus stehen. Und ich muss das Nein akzeptieren. Ich weiß, es gibt für Missionare genau diese Zeiten. Zeiten der Ungewissheit, des Fragens, der Geduldsprobe und der Unsicherheit. Damit Gott seine Missionare an den richtigen Ort bringt, legt er ihnen durch den Heiligen Geist keine Knüppel in den Weg, sondern schenkt eine Einheit im Team, um etwas nicht zu tun. Deshalb möchte ich dich bitten, auch Traditionen über den Haufen zu werfen. Frag in deinem Team, auch in Vigo, immer mal wieder, was sollen wir denn nicht machen? Vielleicht sind sie das ja gar nicht gewohnt. In der Mission fragt man immer, was sollen wir tun? Und ich möchte auch uns alle mal fragen, Vielleicht sagt der Heilige Geist manchmal auch uns ganz deutlich, was wir nicht zu tun haben. Aber ich bitte euch, hadert bei Problemen nicht mit Gott, nicht mit Jesus und nicht mit dem Heiligen Geist, sondern denkt dann höher, weiter und an etwas Neues, was Gott durch das Nein möchte. Aber es muss eine Einheit da sein. Er gewährte ihnen. Das heißt, Nadine muss mit dem Nein einverstanden sein. Vielleicht auch deine Kinder, wenn sie größer sind. Deine Familie, deine Freunde und dein Missionsteam. Harald, wenn ich dich bitten darf, nochmal weiterzulesen.
Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedoniens ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage, und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns.
Liebe Stadtmissionsgemeinde, das Reden Gottes ist vielfältig. Der Heilige Geist und der Geist Jesu wehrt und hindert. Aber gleichzeitig haben Paulus und seine Mitgenossen ein Gesicht. Ein Gesicht in der Nacht. Und dieses Gesicht, hier steht übrigens nicht Traum, sondern ein Bild. Ja, kein Traum, ein Bild, ein Gesicht. Und dieses Bild zeigt ihnen Folgendes. Dieses Bild zeigt einen Mann aus Mazedonien. So deutlich kann Gott reden. Vielleicht hast du ja mal einen Torero gesehen oder eine Flamenco-Tänzerin. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen die einen Indianer und wissen, ich gehöre nach Südamerika oder wo auch immer hin. Und die anderen sehen vielleicht einen Chinesen und sie wissen, wir gehören nach Asien. Achte bitte, lieber Steffen, auf die Zeichen Gottes. Und dazu braucht es eine intensive Beziehung zu Jesus und dem Heiligen Geist, um den Willen Gottes zu erkennen. Und genau das will der Feind euch rauben, dass ihr keine Zeit mehr habt, auf dieses Reden Gottes zu hören und zu achten. Und dann heißt es, und hilf uns. Paulus erfährt etwas über die Situation im Land und wird um Hilfe gebeten. Gott zeigt Paulus und seinen Mitstreitern die Sehnsucht des Volkes in Europa. Sie brauchen geistliche Hilfe. Keine humanitäre, keine soziale und keine finanzielle Hilfe. Sie wollen geistlich gestärkt werden. Später wird Paulus von den Frauen am Brunnen gebeten, Folgendes: Predige uns das Evangelium von Jesus. Und dann heißt es in unserem Text, das hat Harald gerade gelesen, dieser tat der Herr das Herz auf. Am Schabbat am Brunnen wird über die Rettung gesprochen. Und Jesus erweckt sich eine einzige Frau. Und das ist die Lydia. Eine einzige Frau. In Europa sitzen hier noch mehr Frauen am Brunnen. Aber nur eine einzige tut er das Herz auf. Und danach tauft Paulus das ganze Haus. Paulus wusste, was er in Mazedonien tun sollte. Er sollte ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Lieber Steffen, die Botschaft vom Kreuz für ein Volk ohne Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz gegen die Philosophie, gegen die Gnosis in der damaligen Zeit und auch gegen das Judentum. Die Botschaft vom Kreuz in Spanien gegen die Zauberei, gegen die Wahrsagerei, gegen die Götzen und gegen das Heidentum. Das ist Kampf. Aber das Heilsmittel für Spanien heißt das Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus. Und ich habe die Bitte, dass du bei diesem Evangelium bleibst. Es geht um die Rettung des spanischen Volkes. Trotz Santiago de Compostela, trotz Fatima, trotz dem Jakobsweg. Ihr seid nicht mehr auf dem Jakobsweg, sondern auf dem Weg des Kreuzes. Und sofort legen die drei los in unserem Text. Sie fahren mit dem nächsten Schiff von Troas nach Neapolis und gehen nach Philippi und sie setzen sich am Schabbat an einen Brunnen und treffen die einheimische Bevölkerung. Lieber Steffen, mischt dich unters Volk. Mischt euch unters Volk. Trefft die Bevölkerung. Und sie reden mit den Frauen und sie haben Beziehungen dort am Brunnen, wahrscheinlich vor der Stadtmauer. Es sind verschiedene Frauen, aber nur eine ist gottesfürchtig. Lydia, die sich später bekehrt. Lieber Steffen, ich schließe, das ist das Ziel. Ich sage es ganz deutlich, Bekehrungen, das ist das Ziel. Es geht nicht um irgendetwas anderes. Dafür investieren wir hier Gebet für euch. Dafür investieren wir auch Geld für euch. Es geht darum, dass Menschen zum Glauben kommen, aber nicht durch dich. Der Herr tat ihr das Herz auf. Der Herr. Nicht durch dich, vielleicht trotz dir. Darum übrigens wehrt der Heilige Geist und der Geist Jesu Paulus und den Mitstreitern. Lieber Steffen, geh an den Ort in Spanien, wo die Leute sind, wo ihr sie trifft. Dazu werdet ihr von uns im Gebet unterstützt. Dazu fließen Spenden aus Konstanz und anderen Orten nach Spanien oder auch nach Costa Rica oder auf die Philippinen. Sitz nicht im Büro oder an deinem Computer, sondern halte dich fern von aller Ablenkung. Geh zum Brunnen, geh in die Stadt, geh an die Quelle, da, wo Paulus am Schabbat das Wunder Gottes erlebt hat, dass Lydia zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Amen.